Dank euch für den Lobpreis. Wir sind mitten in einer Predigtreihe, die wir letzte Woche begonnen haben, aber sie wird auch nicht unendlich lange dauern. Insofern sind wir auch schon irgendwie mittendrin. Wenn du möchtest, kannst du die dazugehörige Folie nochmal zeigen. Wir reden gemeinsam hier über die Gemeinde. Meine Gemeinde, ein Ort ohne Limit. Eine Gemeinde, in der viel mehr passieren kann, als ich erwarte, mehr passieren kann, als man sich nach menschlichen Maßstäben vielleicht erklären kann. Warum? Nicht, weil wir alle so großartig sind oder das ultimative Konzept entdeckt haben für Gemeindewachstum, sondern weil das hier ein Ort ist, wo man diesem Gott begegnen kann, dessen Liebe über alle Grenzen geht. Wir haben vorhin dieses Lied gesungen, die Schuld war groß, die Liebe größer. Das ist das, was Gemeinde bedeutet. Gemeinde, ein Ort ohne Limit, weil diese Liebe, die von Gott kommt, da ist. Und Michael hat letzte Woche den Einstieg gemacht und uns nochmal aufgezeigt, dass wir so eine optimistische Botschaft hier verkündigen in einer Situation, in der man sagen könnte, na, die Kirche ist doch eigentlich auf dem absteigenden Ast. Das läuft doch gar nicht mehr. Die Kirchen verlieren doch global gesehen in Westeuropa laufend Mitglieder. Kirchen müssen geschlossen werden. Was heißt das für uns, wenn wir lebendige Gemeinde bauen wollen? Und Michael hat uns gesagt, wenn wir das tun wollen, dann müssen wir eben auf das gucken, was im Kern Gemeinde ausmacht. Und das ist die Botschaft von dem, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Und er hat das nochmal ausführlich für uns ausgelegt, was das bedeutet, was Jesus da am Kreuz getan hat. Und wir wollen jetzt heute weitermachen und da kannst du jetzt die Präsentation starten und das Thema ganz praktisch angehen. Das haben wir uns auch vorgenommen, als wir das miteinander besprochen haben. Wir wollen versuchen, über dieses Thema Gemeinde sehr, sehr praktisch zu sprechen, was es auch so ganz konkret bedeutet und was es auch mit dem zu tun hat, was wir vielleicht auch manchmal an positiven, aber auch an schwierigen Erlebnissen alleine und miteinander in der Gemeinde so haben. Und deswegen habe ich vor, mit euch heute einige Verse zu lesen aus dem ersten Timotheusbrief. Und jetzt kann ich, glaube ich, hier auch selber weiterschalten. Jawohl, wir reden über den Timotheusbrief, über den ersten Timotheusbrief. Und das ist so ein Brief, den Paulus an seinen Schüler Timotheus schreibt. Und dieser Brief behandelt ganz praktisch die Frage der Gemeinde. Timotheus befindet sich in einer Situation, wo die Gemeinde ein Stück im Alltag angekommen ist. Es gibt ja in der christlichen Welt immer so Phasen von Erweckung, von Begeisterung, von Aufbruch. Und dann gibt es auch wieder Phasen, da kommt alles etwas mehr zur Ruhe, muss sich vielleicht konsolidieren und man hat so das Gefühl, jetzt sind wir aber mal wieder so ganz auf der Erde angekommen. So richtig down to earth, die Gemeinde down to earth. Und das ist die Situation im Timotheusbrief. Da geht es auch ganz viel um das sogenannte Bodenpersonal. Das ist ja auch so ein Ausdruck, den man dann gerne verwendet. Also Gott finde ich gut, aber das Bodenpersonal, also das ist wirklich so gewöhnungsbedürftig. Und diese Erfahrung kennt ihr ja auch alle. Und der Timotheusbrief beschäftigt sich intensiv mit der Frage des Bodenpersonals und der Realität einer Gemeinde im Alltag. Paulus hatte in Ephesus eine Gemeinde gegründet. Das war dramatisch, was da abgegangen ist. Viele Menschen sind zum Glauben gekommen. Menschen haben auf deutliche und dramatische Weise einen Schnitt gemacht zu dem, was sie vorher bestimmt hatte, zum Glauben an eine Welt, wo überall Dämonen und böse Geister sind, die man günstig stimmen muss oder denen man irgendwas tun muss, damit sie mein Leben in die Hand nehmen. Sie haben sich davon abgewendet und sie sind gekommen zu diesem Glauben an diesen einen Gott, der einfach Liebe ist und der die ganze Welt in seiner Hand hält und wo seine Gegenwart alles vertreibt, was es scheinbar oder tatsächlich an bösen Mächten geben könnte, die mein Leben bestimmen. Das ist das, was da passiert ist in Ephesus. Und es gab auch großen Widerstand. Ephesus war eine Stadt, in der der Tempel der Diana oder der Artemis stand. Das war nicht nur ein religiöser Faktor, das war auch ein immenser Wirtschaftsfaktor für diese Stadt. Es war immer schon so, dass solche Tempel auch Wirtschaftsfaktoren waren. Deswegen hat ja, um das kurz zu sagen, irgendwann vor vielen hundert Jahren mal ein Kölner Bischof war es, glaube ich, die Gebeine der heiligen drei Könige aus Rom oder wo sie waren, entwendet und nach Köln gebracht. Nicht, weil er sie so unbedingt haben wollte, wahrscheinlich auch, aber weil er auch wusste, wenn die hier in Köln sind, dann wird die Stadt boomen. Und so ist es auch gekommen. Die Pilger kamen und strömten. Und das hat der Stadt Köln bis heute gut getan. Und der Dom ist ja auch wirklich sehr, sehr schön geworden. In Ephesus war das etwas anderes. Es war dieser Tempel und es gab einen Riesenaufstand derjenigen, die insbesondere wirtschaftlich von diesem Tempel lebten. Es gab Verfolgung. Es ging auf Leben und Tod. Es war einfach ganz viel los. Aber am Ende stand, dass die Gemeinde in dieser Gegend wuchs und nicht nur in Ephesus, auch in der Umgebung, überall waren Menschen zum Glauben gekommen. Und irgendwann war Paulus weg. Man weiß gar nicht so genau, wann dieser Brief geschrieben worden ist, ob das nach dem ersten Aufenthalt in Ephesus war oder nach einem zweiten oder späteren Aufenthalt. Das tut aber auch nichts zur Sache. Irgendwann war Paulus einfach weg. Und Timotheus war derjenige, der da blieb und der irgendwie jetzt gucken musste, dass es mit der Gemeinde auch gut weiterging. Und das ist die Situation, in der wir uns ja auch vielleicht manchmal fühlen. Klar, wir haben tolle Dinge erlebt, hier in Langenfeld. Manche haben ja noch die Erweckung der 50er, 60er Jahre miterlebt, die die Ekklesia-Bewegung besonders geprägt hat oder davon gehört. Jetzt sind wir heute in einer ganz anderen Situation. Dann kann man sich fragen, ja, es ist zwar ganz schön heute, aber damals war es noch besser. Warum, wo ist das hin? Wo ist diese Entschiedenheit hin? Warum kommen heute vielleicht zwar Leute zum Glauben, aber nicht mehr so viele wie früher? Was sind die ganzen Schwierigkeiten in der Gemeinde? Wie komme ich damit zurecht? Und ich glaube, deswegen ist dieser Brief für uns sehr, sehr interessant, weil er uns zeigt, wie man in so einer Situation Gemeinde mit Begeisterung leben und gemeinsam gestalten kann. Ich lese jetzt mit euch ein paar Verse aus diesem Timotheusbrief. Wir können natürlich nicht den ganzen Brief lesen, es sind 6 lesenswerte Kapitel. Ich habe einige Verse ausgesucht und dann wollen wir das unter einigen Aspekten gemeinsam durchgehen. Wir fangen ganz am Anfang an, im 2. Vers, da sagt Paulus zu Timotheus: Du, lieber Timotheus, stehst mir durch den Glauben so nah, als wärst du mein eigener Sohn. Hier schreibt also ein geistlicher Vater an seinen geistlichen Sohn. Die beiden hatten ein ganz enges Verhältnis. Und jetzt beschreibt er die Situation, 1. Timotheus 1, ab Vers 3, als ich nach Mazedonien reiste, bat ich dich, in Ephesus zu bleiben. Du solltest dort bestimmten Leuten Einhalt gebieten, damit sie keine falschen Lehren verbreiten. Sie sollen endlich mit diesem sinnlosen Nachforschen in Fabeln und Geschlechtsregistern aufhören. Das führt zu nichts als zu nutzlosem Gerede und Streit. Es lenkt uns ab von der Aufgabe, die uns Gott gegeben hat und die wir im Glauben ausführen. Die Unterweisung in der Lehre unseres Glaubens hat nur das eine Ziel: die Liebe, die aus einem reinen Herzen, einem guten Gewissen und einem aufrichtigen Glauben kommt. Einige Verse später schreibt Paulus dann etwas über sich selbst. Ich habe Christus früher verhöhnt. Ich habe ihn und seine Gemeinde mit blindem Hass verfolgt. Paulus war ja ein Pharisäer, einem jüdischen Glauben stehender Mann gewesen, der am Anfang gar nichts anfangen konnte mit dieser neuen Lehre von Jesus Christus und die Anhänger der Gemeinde auch verfolgt hatte, bis er sich dann auf so beeindruckende Weise bekehrt hat und dann zu einem ganz anderen Mann wurde. Und das hat ihn sein ganzes Leben geprägt und er hat es immer wieder erzählt. Also das war sein Ausgangspunkt. Gott hat sich aber über mich erbarmt und mir alles vergeben, denn in meinem Unglauben wusste ich nicht, was ich tat. Umso reicher habe ich dann die Gnade des Herrn erfahren. Er hat mir den Glauben und die Liebe geschenkt, wie sie nur in der Verbundenheit mit Jesus Christus zu finden sind. Denn das steht unumstößlich fest, darauf dürfen wir vertrauen. Jesus Christus ist in diese Welt gekommen, um uns gottlose Menschen zu retten. Ich selbst bin der Schlimmste von ihnen. Doch gerade deshalb war Gott mir ganz besonders barmherzig. An mir wollte Jesus Christus zeigen, wie groß seine Geduld mit uns Menschen ist. An meinem Beispiel soll jeder erkennen, dass wirklich alle durch den Glauben an Christus ewiges Leben finden können. Und dann heißt es am Schluss dieses Kapitels: Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Kind Timotheus, nach den vorausgegangenen Weissagungen über dich, damit du durch sie den guten Kampf kämpfst, indem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen. Es waren jetzt relativ viele Verse aus dem ersten Kapitel und aus den folgenden können wir nur ganz wenige lesen. In 1. Timotheus 2 geht es dann weiter mit der Aufforderung: Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten. Und dann handelt dieses ganze zweite Kapitel vom Thema Gebet, wie das in der Gemeinde funktionieren kann. Und dann kommt das dritte Kapitel und im dritten Kapitel geht es um die Leute, die in der Gemeinde Verantwortung übernehmen, sei es als Älteste, sei es als Diener oder Diakone. Und das fängt an mit dem Wort: Das Wort ist gewiss, wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Und dann heißt es am Schluss dieses Kapitels, nachdem auch über die Diakone gesprochen worden ist: Wer sich in seinem Dienst als Diakon bewährt, den wird die Gemeinde achten und er selbst wird die Zuversicht und Freude ausstrahlen, wie sie der Glaube an Jesus Christus schenkt. Und dann kommt sozusagen der Zentralvers des ersten Timotheusbriefs, der auch ziemlich in der Mitte steht. Da geht Paulus wieder von seiner eigenen Situation aus. Falls sich mein Besuch noch hinauszögern sollte, Paulus will also auch wieder zurückkommen nach Ephesus, wir wissen nicht, ob das geklappt hat. Falls sich mein Besuch noch hinauszögern sollte, weißt du nun, wie man sich im Haus Gottes in seiner Gemeinde zu verhalten hat. Das ist das Thema des ersten Timotheusbriefs. Wie verhält man sich im Haus Gottes, in seiner Gemeinde? Davon handelt dieser ganze Brief. Die Gemeinde des lebendigen Gottes ist der tragende Pfeiler und das Fundament der Wahrheit. Eins steht ohne jeden Zweifel fest: Groß und einzigartig ist das Geheimnis unseres Glaubens. In die Welt kam Christus als ein Mensch und der Geist Gottes bestätigte seine Würde. Er wurde gesehen von den Engeln und gepredigt den Völkern der Erde. In aller Welt glaubt man an ihn. Und er wurde aufgenommen in Gottes Herrlichkeit. Und jetzt springen wir noch einmal ins fünfte Kapitel. Da sagt Paulus ganz praktisch zu Timotheus, wie er seine Aufgabe wahrnehmen sollte: Einen älteren Mann fahre nicht hart an, wenn du ihn ermahnen musst, sondern rede mit ihm wie mit einem Vater. Die jungen Männer behandle als deine Brüder, sei zu den älteren Frauen wie zu deiner Mutter und zu den jüngeren wie zu Schwestern, aufrichtig und zurückhaltend. Ja, soweit eine etwas vielleicht subjektive Auswahl aus dem ersten Timotheusbrief, aber ich hoffe, dass uns diese Verse helfen, ein paar von den Botschaften jetzt miteinander in den Blick zu nehmen, die Paulus damals Timotheus mitgegeben hat und damit auch uns. Dieser Brief ist nicht geschrieben worden als ein persönlicher Brief, den nur Timotheus lesen sollte, das erkennt man schon an der Form. Es war ein Brief, der an Timotheus gerichtet war, der aber ganz offensichtlich auch in der Gemeinde vorgelesen werden sollte, als Beglaubigung für Timotheus und auch als Erklärung für die Entscheidungen, die Timotheus in dieser Gemeinde treffen würde und damit auch als bleibender Hinweis für die Gemeinde über die Jahrtausende hinweg. Wie benimmt man sich in der Gemeinde? Wie geht Gemeinde? Könnten wir vielleicht auch heute etwas flapsig sagen. Und das Erste, was Paulus Timotheus sagt, ist: Wenn du in der Gemeinde unterwegs sein willst, dann musst du verstehen, dass die Gemeinde wirklich das Haus Gottes ist. Du musst einfach die Begeisterung für das, was Gemeinde bedeutet, in dir wachhalten. Es gibt ja manchmal so Leute, die sagen: Ach, Gemeinde, ja, es ist Kaninchenzüchterverein oder Kindergarten oder was auch immer, was man vielleicht manchmal so über die Gemeinde denkt, je nachdem, was man gerade so für Erlebnisse gemacht hat. Die Gemeinde ist in Gottes Augen das Haus Gottes. Ich habe hier mal ein Haus für euch abgebildet. Ich weiß nicht, ob euch dieses Haus jetzt gefällt. Ich fand es ganz schön. Vielleicht findet ihr es ein bisschen verfallen. Aber du kannst dir das schönste Haus vorstellen, das du dir so irdisch denken kannst. Und kannst dir sagen, es gibt ein Haus und in diesem Haus wohnt Gott. Ich zeige euch das nochmal hier auf in dem Bibelvers, in dem das drinsteht. Ich suche ihn gerade nochmal. Ihr sucht mal mit mir und sagt Stopp, wenn wir da sind. Da. Das Haus Gottes. Und Paulus gibt sich in diesem Timotheusbrief ganz viel Mühe, für Timotheus, der jetzt so im Alltag angekommen ist, das spürbar und erlebbar zu machen. Was heißt das eigentlich, dass die Gemeinde das Haus Gottes ist? Er möchte diese Begeisterung in Timotheus neu wecken. Und diese vielen Verse, die es da gibt, konnte ich euch gar nicht alle auf die Folie schreiben. Es ist ein zweite Generation Brief. Die Gemeinde ist schon so ein bisschen im Alltag angekommen. Das Positive daran ist, die Gemeinde hatte schon ein Set an Lobpreisliedern. Und Paulus zitiert an ganz vielen Stellen diese Lobpreislieder. Da gibt es auch immer so ganz feierliche Einleitungen. Das Wort ist gewiss oder das steht unumstößlich fest. Und er zitiert praktisch aus Lobpreisliedern, aus Hymnen, die die Gemeinde damals hatte. Kann man in diesen modernen Übersetzungen manchmal gar nicht so schön herauslesen. Aber wenn ihr auf den zweiten Teil nochmal guckt, das ist eigentlich ein Lied, wo Paulus sagt, ich lese es hier mal aus einer anderen Übersetzung, anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit, der geoffenbart worden ist im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Darum geht es in der Gemeinde. Darum geht es in diesem Haus Gottes. Und dieses Haus Gottes ist nicht einfach nur diese Gemeinde hier. Es ist nicht die Christengemeinde Ecclesia, es ist nicht das Haus Gottes in Langenfeld. Zu diesem Haus Gottes gehören alle Menschen, die hier in Langenfeld an Gott glauben. Und ob sie sich in der FEG versammeln oder was gibt es noch, evangelisch, katholisch, ich kann es jetzt nicht alles aufzählen. Wir sind gemeinsam dieses Haus Gottes, das Haus, von dem Gott träumt und in dem er bis heute wohnt. Damals hat sich die Gemeinde natürlich versammelt in irgendwelchen relativ wahrscheinlich einfachen Unterkünften oder Häusern. Man hatte in Ephesus ja wahrscheinlich noch gar nichts zu dem Zeitpunkt. Und es gab diesen protzigen Tempel der Diana. Und es ist so, als würde Paulus den Leuten sagen, guckt euch ruhig diesen Tempel an, aber seid sicher, das Haus Gottes ist deswegen so viel größer und besser, weil dieser lebendige Gott tatsächlich darin wohnt. Im ersten Kapitel heißt es, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten. Das ist auch so ein Spot auf das, was Gemeinde eigentlich bedeutet. Im zweiten Kapitel heißt es, das ist gut und angenehm vor unserem Rettergott, der will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit. Und ich lese euch noch vor, aus dem vierten Kapitel, Vers 10, wieder die gleiche Einleitung. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert. Denn dafür arbeiten und kämpfen wir, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Retter aller Menschen ist. Das ist dieser Gott, der in diesem Haus wohnt. Und dann gibt es im Schluss, das ist dann schon im sechsten Kapitel, nochmal so ein Lobpreislied, das Paulus hier zitiert. Da sagt er Paul zu Timotheus, bewahre diesen Glauben bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Die wird zu seiner Zeit der selige und alleinige Machthaber zeigen, der König der Könige und Herr der Herren, der allein Unsterblichkeit hat und ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat und auch nicht sehen kann. Dem sei Ehre und ewige Macht. Amen. In der Stiftshütte und im Tempel gab es ganz hinten einen Raum, der war immer dunkel, da ging auch keiner rein. Das war der Ort, wo man sagte, hier wohnt Gott. Einmal im Jahr durfte der Hohepriester da rein mit dem Blut eines geschlachteten Tieres. Heilig, heilig, heilig. Dieser Gott mit all seiner Macht und seiner Herrlichkeit wohnt in diesem Haus, in der Gemeinde. Und er möchte, dass Menschen erkennen, dass das keine vernichtende, keine bestürzende Tatsache ist, dass es diesen heiligen Gott gibt, weil er von Liebe zu uns erfüllt ist. Die Gemeinde ist das Haus Gottes. Das ist vielleicht das Erste, was wir so aus diesem Brief mitnehmen müssen und was wir uns immer klar machen müssen, wenn wir über Gemeinde reden und nachdenken. Jetzt kommen wir zum Zweiten und damit zu den Schwierigkeiten. Und dieser Brief ist ja geschrieben, weil es Schwierigkeiten gab. Ich lese euch das nochmal vor, haben wir vorhin schon gehört. Als ich nach Mazedonien reiste, bat ich dich, in Ephesus zu bleiben. Du solltest doch bestimmten Leuten Einhalt gebieten, damit sie keine falschen Lehren verbreiten. Sie sollen endlich mit diesem sinnlosen Nachforschen in Fabeln und Geschlechtsregistern aufhören. Das führt zu nichts als nutzlosem Gerede und Streit. Es lenkt ab von der Aufgabe, die Gott uns gegeben hat und die wir im Glauben ausführen. Die Unterweisung in der Lehre unseres Glaubens hat nur das eine Ziel, die Liebe, die aus einem reinen Herzen, einem guten Gewissen und einem aufrichtigen Glauben kommt. Paulus sagt, wenn du wissen willst, wie man sich in der Gemeinde verhält, dann sei dir immer klar über das, worum es eigentlich wirklich geht. Und Paulus sagt dir, ihr streitet euch über tausend Sachen, aber eigentlich geht es in der Gemeinde nur um eins, die Liebe, die aus einem reinen Herzen, aus einem guten Gewissen und einem aufrichtigen Glauben kommt. Die Gemeinde ist ein Ort, in der wir gemeinsam und jeder, der hier reinkommt, erleben soll, was die Liebe Gottes bedeutet. Und die kommt nicht von sich aus. Paulus sagt dir, das wächst aus diesem Glauben. Das wächst, wenn du wirklich anfängst, dich mit deinem Leben in Gottes Arme zu werfen, sich ihm anzuvertrauen. Und das ist eine grundsätzliche Entscheidung, die man einmal treffen muss, aber es ist auch eine tägliche Entscheidung, die ich mit meinem eigenen Leben treffen muss. Und dann wächst auch in mir und in meiner Umgebung diese Liebe. Und es gab Leute, die dort mit anderen Sachen unterwegs waren. Und Paulus sagt zu Timotheus, da musst du klare Kante zeigen. Timotheus war nicht so der Mensch mit dem allerentschiedensten Auftreten, nimmt man allgemein an. Er war vielleicht eher so ein bisschen schüchtern. Und Paulus sagt, es gibt aber Punkte, da musst du wirklich mal auf den Tisch hauen. Es gab natürlich damals, wie auch heute, jede Menge falsche Lehren, jede Menge Leute, die etwas verkündigen, was nicht mit der christlichen Botschaft in Übereinstimmung stand. Vereinfacht gesagt gab es immer die wollten wieder das Gesetz einführen, zurück zur Gesetzlichkeit, zum mosaischen Gesetz. Andere verkündigten die totale Liberalität, alles ist erlaubt. Andere waren ziemlich esoterisch unterwegs, das waren die Frühformen der Gnostiker, die im 1. Timotheusbrief schon spürbar sind. Und Paulus sagt zu Timotheus in diesem Brief, ich möchte, dass du bei der gesunden Lehre bleibst. Also manchmal ist es ja so, man fällt auf der einen Seite vom Pferd und dann geht man wieder rüber. Dann muss man aber aufpassen, dass man nicht gleich von der anderen Seite vom Pferd fällt. Ich glaube früher, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, gab es ja für Piloten auch so Steuerungssysteme. Wenn der zu sehr in die eine Richtung ging, dann fing es an zu piepen. Und wenn er zu sehr dann wieder in die anderen, dann kam ein anderer Ton. Und irgendwie muss man so lernen, in der Mitte zu bleiben. Und das ist das, was Paulus Timotheus hier sagt, bleib bei dem, was gesund ist, was richtig ist und lass dich nicht auf irgendwelche Abwege ein, die vielleicht interessant klingen, aber von dem wegführen, was der Kern der Sache ist. Nämlich, dass ich zu einem Menschen werde, in dem die Liebe Gottes wächst und aus dem sie auch zu anderen übergeht. Das ist wie so ein Messinstrument, woran wir merken können, stimmt das hier noch oder dreht das gerade in irgendeine Richtung ab. Wir haben gelesen, dass Paulus sagt, auch besonders zu Timotheus, es gibt da Leute bei euch, die beschäftigen sich wahnsinnig gerne mit Fabeln und Geschlechtsregistern. Auch da weiß man nicht so ganz genau, was das damals bedeutet hat. Mir ist natürlich sympathisch, ich habe mich mit den Geschlechtsregistern in der Bibel auch schon immer ausgesprochen schwer getan. Bei diesen tapferen Versuchen, die Bibel mal ganz von vorne nach hinten durchzulesen, stößt ja jeder irgendwann auf nicht nur ein Kapitel, sondern kapitelweise Geschlechtsregister. Ich glaube, so irgendwie so 2. Chroniker oder so ist da eine besonders harte Prüfung. Manch einer kämpft sich da auf den Knien tapfer durch. Man kann sicherlich den Geschlechtsregistern viel abgewinnen, wenn man die notwendigen Erklärungen dazu hat. Dann kann das auch sehr produktiv sein. Das hat auch einen guten Grund, dass das da steht. Aber Paulus wusste, es gab Leute, die für die waren das sozusagen Wege, das führte einfach weg. Und ich weiß, dass ihr sicher auch Leute kennt, die haben irgendwo in der Bibel was entdeckt, ein spezielles Thema. Sie sehen plötzlich alles nur noch durch diese Brille. Paulus sagt, hey, hilf den Leuten zu erkennen, das bringt nichts. Das andere sind Fabeln, wissen wir auch nicht genau, was es damals bedeutet hat. In unserer Zeit, was sind bei uns heute Fabeln? Na, ich würde mal sagen Fake News. Soziale Medien sind ein reicher Fundus für Fabeln, auch Verschwörungstheorien. Gerade in christlichen Kreisen ja sehr verbreitet. Ich glaube, es gibt viele, die auch so eine Anfälligkeit haben für Verschwörungstheorien. Jetzt las ich auf Facebook, ich gebe zu, ab und zu bin ich ja auch mal auf Facebook, las ich von einem Mann, den ich auch eigentlich früher sehr, sehr geschätzt habe und der auch sich intensiv mit christlichen Themen beschäftigt, Folgendes zu dieser Klimabewegung und diesem Mädchen, Greta heißt sie, glaube ich, ne? Über die wir jetzt alle so viel reden. Und er brachte dann folgenden Gedanken ins Spiel. Na, diese Bewegung heißt doch Fridays for Future. Fridays for Future, das fängt ja alles mit F an. Also F, F, F. Und jetzt denk mal darüber nach, dass F ja der 6. Buchstabe im Alphabet ist. A, B, C, D, E, F. Dann ist das ja 6, 6, 6. Also da habe ich so gedacht, lieber Freund, das fällt jetzt aber für mich, das geht mir jetzt aber doch ein bisschen sehr weit und ich denke, auch ihr werdet jetzt eher darüber lachen. Aber es gibt da ein breites Spektrum von Dingen. Ich hatte auch früher mal einen guten Freund in einer anderen Gemeinde, der erzählte mir auch immer die wirklich interessantesten Geschichten, wenn ich irgendwo sagte, ja, da gibt es doch in Amerika einen Prediger, der tut doch offenbar ein gutes Werk. Er wusste immer, womit der aber in Verbindung steht und dass der vielleicht irgendwie doch heimlich Freimaurer ist oder so. Und wenn ich jetzt noch mehr Geschichten erzählen würde, dann würde vielleicht nachher einer zu mir kommen und sagen, hör mal, aber das stimmte aber wirklich. Da kannst du jetzt nicht mal so locker drüber weggehen. Und dann bekommen wir Streit. Und das ist genau das, was Paulus hier dem Timotheus sagt. Hilf den Leuten, sich nicht so viel mit solchen Dingen zu beschäftigen, die stimmen können oder auch nicht stimmen können, aber die letztendlich mit dem, was wirklich wichtig ist, nichts zu tun haben. Und das ist eine große Herausforderung. Es gibt auch im Mikrokosmos einer Gemeinde natürlich Fake News und Fabeln und Verschwörungstheorien, Erklärungen, warum ist diese Entscheidung so getroffen worden, was steckt dahinter? Das ist möglicherweise deswegen, weil das alles mit dieser Familie zu tun hat. Oder auch da, es kann stimmen, es kann nicht stimmen. Wahrscheinlich wirst du es nur herausfinden, wenn du mit den Personen persönlich sprichst, was immer das Beste ist. Und Paulus weiß, daraus kann so viel Gift hervorkommen und so viele Schwierigkeiten, dass er zu Timotheus sagt, klopf auf den Tisch und sagt den Leuten, legt es zur Seite, konzentriert euch auf das, was wirklich wichtig ist. Das heißt nicht, dass man nicht Dinge kritisieren darf. Ich glaube, man muss Dinge auch kritisieren. Aber das heißt, die Frage ist, mit welcher Haltung tue ich das? Und wie gehe ich dann mit dem, was ich vielleicht wahrnehme, was mich traurig macht, wozu ich Fragen habe, wie gehe ich damit um? Ich glaube, uns allen ist schon im Kindergarten beigebracht worden, das Einfachste ist immer, man geht zu der betreffenden Person hin und spricht mit ihr und lässt sich die Dinge erklären. Und manchmal, wenn ich merke, es ist einfach nur eine interessante Geschichte oder ich spüre in mir, da kommt so ein Impuls, der kommt jetzt nicht aus dem reinsten Inneren, wie Paulus das hier gesagt hat, aus diesem aufrichtigen Glauben und dem guten Gewissen, dann lege ich es schon mal gleich zur Seite, atme einfach durch und versuche mich auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist und zählt. Jetzt möchte ich mit euch 4 Dinge besprechen, die wirklich die DNA der Gemeinde sind. So habe ich diese Predigt ja genannt, die wirklich so im Kern dessen stehen, was Gemeinde ausmacht und die auch deswegen im Timotheusbrief breiten Raum einnehmen. Paulus spricht über sich selbst. Er hat Christus verhöhnt und dann hat sich Gott über ihn erbarmt. Und umso reicher hat er die Gnade des Herrn erfahren. Das ist wieder dieser Gedanke, die Schuld war groß, die Liebe größer. Das ist auch im Römerbrief ein Thema, die Liebe, die Gnade überströmt. Wo die Sünde groß geworden ist, ist die Gnade noch überströmender geworden. Und Paulus sagt, das, was ich hier erlebt habe, das ist für mich ein Modell dessen, was Gemeinde für möglichst viele andere auch bedeuten soll. Und es hat damit zu tun, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, um gottlose Menschen zu retten. Und deswegen, wenn wir fragen, was tut die Gemeinde verbreitet diese gute Nachricht. Und eine Gemeinde, die das vergessen hat, die andere für die andere Ziele wichtiger geworden sind, verpasst im Kern ihren Auftrag. Und es ist ganz bemerkenswert, dass im 1. Timotheusbrief, wo es um so viel anderes eigentlich geht, Timotheus muss die Irrlehrer abwehren, muss aufräumen, Älteste einsetzen, er muss so viel Innenpolitik machen in der Gemeinde. Das ist ja auch alles wichtig, die ganzen Sitzungen, die ganze Organisation, den Leuten nachgehen, wer leitet jetzt diese Gruppe? Das sind ja alles wichtige Fragen. Aber Paulus stellt an den Anfang, im 1. Kapitel, dieses Thema. Die Gemeinde muss das im Auge behalten. Es geht darum, dass Menschen die gleiche Erfahrung machen können, die ich auch gemacht habe. Und weshalb ich ja nur hier sitze. Weil ich erlebt habe, dass Jesus mir vergeben hat. Dass Jesus mein Leben verändert und verwandelt hat. Und lasst uns das nicht vergessen. Ich möchte noch auf einen Satz hier hinweisen, über den ich so ein bisschen gestolpert bin, der aber vielleicht doch ganz, ganz wichtig ist. Paulus sagt da ja, Gott hat sich über mich erbarmt und mir alles vergeben, denn in meinem Unglauben wusste ich nicht, was ich tat. In manchen Übersetzungen steht da, weil ich es unwissend und im Unglauben tat. Das klingt fast wie so eine Entschuldigung, so nach dem Motto, na, ich war ja unwissend. Und deswegen hat mir, wenn ich das aber wissend getan hätte, dann hätte Gott mir das nicht vergeben. Und ich glaube, das ist ein Missverständnis. Ich glaube, Paulus will hier was ganz anderes sagen. Paulus will hier sagen, wenn einer auf dem falschen Weg unterwegs ist, dann ist es natürlich seine Schuld. Aber es gibt immer auch eine Komponente von Unwissenheit, von etwas, was er im Kern nicht verstanden hat. Wir würden vielleicht heute sagen, das Ganze hat auch immer irgendwo eine psychische, eine seelische Seite. Wenn jemand immer, das wissen wir ja, immer wieder zurückfällt in Abhängigkeiten, wenn es jemand immer kracht in den Beziehungen, dann geht es um Vergebung, aber auch darum, dass ich etwas verstehen muss, dass sich in mir etwas verändern muss. Und als Paulus sich damals bekehrt hat, war er ja auf dem Weg nach Damaskus, er wollte da Christen verfolgen und dann kommt ja dieses helle Licht und er ist danach plötzlich blind, wie so ein äußeres Zeichen für dieses Nichtverstehen, für diesen blinden Fleck in seinem Leben. Und dann ist es nicht nur das, dass er Gott um Vergebung betet, sondern dann schickt ihm Gott diesen Hananias, diesen Jünger, der Paulus vorher gar nicht kannte, und der kommt zu ihm und der betet mit ihm, der legt ihm die Hände auf und der begleitet ihn auf diesem Weg, den Paulus dann hat, sich taufen zu lassen. Er hilft ihm zu verstehen, wo der blinde Fleck in seinem Leben war. Und ich hoffe, dass die Gemeinde auch so ein Ort ist, wo wir nicht nur hier von vorne sagen, komm nach hier, wirf dich nieder, bekenn deine Schuld, alles ist dir vergeben. Amen dazu, sondern wo wir auch Menschen sind, die sich gegenseitig dabei helfen zu verstehen, wo ist der blinde Fleck, aus dem immer wieder Probleme und auch Schuld in meinem Leben hervorkommen kann. Und da mache ich uns Mut, dass wir darüber miteinander sprechen. Die Gemeinde, was tut die Gemeinde? Die Gemeinde verbreitet die gute Nachricht. Was tut die Gemeinde? Die Gemeinde betet. Das ganze 2. Kapitel dieses Briefes handelt ausschließlich vom Gebet. die Gemeinde betet. Ich ermahne nun, oder wie es hier heißt, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten. Paulus hat hier so drei Worte: Bitten, Flehen und Danken. Ich habe es jetzt mal hier etwas kürzer gemacht: Beten, Beten, Beten. Die Gemeinde ist ein Haus des Gebets. Und das ist schon schwierig. Diese Gebetsstunden, die man früher hatte, die laufen ja heute nicht mehr so gut, wenn ich es mal so vereinfacht sagen darf. Das ist vielleicht auch nicht so schlimm. Aber die Frage für uns als Gemeinde ist, wann und wo beten wir? Wir beten hier im Gottesdienst und wir erleben, dass sich Dinge verändern, wenn wir beten. Ich bin so froh über die Leute, die hier stehen und mit Einzelnen beten. Wir haben vorhin so ein überwältigendes Zeugnis gehört von Fritz darüber, was Gebet auch bewirken kann, auch im Bereich körperlicher Heilung. Wie integrieren wir das Gebet in unser Gemeindeleben? Welche Rolle spielt das in deinem Hauskreis? Welche Rolle spielt es bei dir zu Hause? Die Gemeinde betet. Und ich möchte allen sagen, auch denen, die das Thema Beten vielleicht nicht so gut kennen oder Menschen, die jetzt übers Internet zuhören, Gebet ist wirksam. Ich habe letzte Woche mal so ein kurzes Gespräch, ergab sich irgendwie auf der Arbeit und da fiel auch dieses Thema Gebet. Und da habe ich gemerkt, die Leute haben so das Gefühl, also wenn du schon betest, da ist ja praktisch, da hast du ja schon die weiße Flagge hochgezogen. Also da, wenn du nur noch beten kannst, dann bist du ja eigentlich ziemlich am Ende. Gar kein Gefühl dafür, dass Gebet ganz viel bewirken kann. Ist ja auch klar, wenn man nicht davon ausgehen kann, dass da ein Gott ist, der das hört und der auch reagiert, dann ist das ja vielleicht auch verständlich. Und ich glaube, dass wir immer wieder uns selbst und anderen aus dieser Unkenntnis heraushelfen müssen, dass wir nicht passiv sind, wenn wir beten, sondern dass das Entscheidende ist. Und Paulus sagt an Timotheus, Nummer eins Priorität. Also wenn es überhaupt eine Priorität gibt bei all den wichtigen Sachen, das Erste und Wichtigste ist das Gebet. Und er hat ein ganzes Kapitel nur zu dem Thema Gebet, können wir jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen. Die Gemeinde betet und ich bin so dankbar für alle Beter, die es hier gibt. Und ich möchte mich auch einfach mal bedanken dafür. Ich weiß, dass auch für unsere Familie, für mich, für meine Frau, auch für meine Kinder, dass es hier in der Gemeinde Leute gibt, die an verschiedenen Stellen gebetet haben. Ich weiß, dass auch jetzt viele beten, auch für Madita und auch für Rahel und für Josua und die anderen, die im Moment im Ausland unterwegs sind. Das ist einfach so nett von euch und es ist so wichtig, dass wir füreinander beten. Und das ist so ein riesiger Schatz und denke nie, dass das nichts bewirkt. Was tut die Gemeinde? Sie verkündigt das Evangelium, sie betet, sie dient und hilft. Das ganze dritte Kapitel bezieht sich auf dieses Thema Dienen. Sei es jetzt als Ältester, Aufseher oder als Diakon. Und am Schluss sagt Paulus, das ist so großartig, wenn man sowas macht, da passiert so viel, da schenkst du dir selbst so viel Gutes, wenn du als Gemeinde dienst. Und ich bin so dankbar auch für die Leute, die hier in der Gemeinde diesen diakonischen Dienst, dieses Helfen besonders im Blick haben. Und wir werden vielleicht im Laufe dieser Zeit jetzt auch noch mehr darüber hören, dass wir eine Gemeinde sind, die tatsächlich hilft. Ob es um Flüchtlinge geht, um Menschen, die aus anderen Ländern zu uns kommen, um uns selber geht. Gemeinde ist ein Raum, in dem Menschen sich gegenseitig dienen können. Und es gibt keine großartigere Sache, als wenn deutlich wird, hinter diesem Dienen steht der ganz große Diener Jesus selbst. Wer diesen Dienst tut, der wird die Zuversicht und die Freude ausstrahlen, wie sie der Glaube an Jesus Christus schenkt. Was tut die Gemeinde? Sie verbreitet die gute Nachricht, sie betet, sie dient und hilft. Und das Letzte und Vierte, was ich hier in diesem Brief gefunden habe, was tut die Gemeinde? Sie ist ein Raum, in dem wir zusammen wachsen können. Wir hatten das auch mal als Motto für ein Jahr oder für eine Predigtreihe. Und davon handelt dieser Timotheusbrief in ganz besonderer Weise. Wie können wir uns gegenseitig helfen, in diesen Dingen uns positiv weiterzuentwickeln? Das fängt schon in diesem zweiten Vers an, wo Paulus zeigt, Timotheus, du bist für mich ein lieber Sohn. Du bist für mich wie ein Sohn. Wer ist dein geistlicher Vater? Wer ist deine geistliche Mutter? Dein geistlicher Bruder oder deine geistliche Schwester? Hast du solche Erfahrungen gemacht in deinem Leben? Es gibt Menschen, die einen prägen. Manchmal ist es so, dass diese Menschen das gar nicht wissen. Für mich sind bestimmte Menschen prägend gewesen als Prediger, als Leute, denen ich oft zugehört habe, mit denen ich gar keinen engeren Kontakt hatte. Aber im Grunde ist es natürlich auch gut, wenn es Menschen gibt, mit denen so ein Kontakt schon da ist. Und heute gibt es dafür ja andere Worte, Coaching, Mentoring. Das ist völlig egal, wie wir das nennen. Aber ich weiß, dass es eine ganz, ganz große Bedeutung hier hat. Und ich weiß, wir haben hier Vaterfiguren in der Gemeinde, die das für viele sind. Ich nenne jetzt keine Namen, aber ich denke, ihr alle habt da Menschen vor Augen. Wir haben Leiter von Gruppen. Ich bin so dankbar für die Jugendarbeit in dieser Gemeinde, weil ich sehe, wie da Jugendliche weiterentwickelt werden, wie nicht nur einfach Veranstaltungen abgehalten werden, sondern dass man auch die Bereitschaft hat, sich mit Leuten zusammenzusetzen und zu überlegen, was ist für dich wichtig, was ist für dich der nächste Schritt. Die Kinderarbeit ist so eine unendliche, prägende Geschichte. Wir wissen das alle, dass Menschen noch im Alter von 60 Jahren sagen, aber damals in der Kinderstunde. Das haben sie nicht vergessen und das kriegen sie irgendwie auch aus ihrer Seele im Guten wie im Bösen manchmal nicht mehr richtig heraus. Es ist so wichtig, dass wir das zu etwas Positivem entwickeln. Und Paulus zeigt im Timotheusbrief beides, wie negative Dinge prägend werden können, aber er macht vor allen Dingen deutlich, was das für eine Chance ist. Und dann gibt es im Timotheusbrief ja für die Ältesten eine andere Bezeichnung. Die Ältesten heißen im Timotheusbrief nicht Älteste, sondern Aufseher. Das ist im Grunde genommen die gleiche Tätigkeit, die damit gemeint ist. Und ich habe in der Vorbereitung eine Reihe von Predigten gehört von Helge Stadelmann, der früher mal diese theologische Hochschule in Basel geleitet hat. Und er hat es so schön gesagt, naja, Aufseher, wenn man das griechische Wort sieht, dann könnte man auch sagen, das heißt eigentlich Hinschauer. Das heißt eigentlich, es gibt Leute in der Gemeinde, die schauen hin und die sehen Dinge und die merken, wie geht es jemandem. Und die schauen nicht nur hin, um sich dann darüber beim Mittagessen zu unterhalten, sondern die ziehen daraus Konsequenzen. Die schauen hin und helfen. Und das ist der Kern des Dienstes von Ältesten in der Gemeinde. Aber das, was uns hier geschrieben wird, gilt nicht nur für Älteste oder für Diakone, sondern ganz bewusst ist es so formuliert, dass es zeigt, das ist eigentlich das Idealbild einer reifen Christin, eines reifen Christen. Ein Hinschauer, jemand, der sieht, wo braucht jemand Hilfe. Und auch das ist so wichtig, dass wir in der Gemeinde immer wieder neue Wege finden, wie wir uns gegenseitig dabei helfen können, zu den reifen, glücklichen Menschen zu werden, die Gott erträumt hat, als er uns geschaffen hat. Und deswegen freue ich mich sehr, dass es auch nochmal eine Initiative geben wird in Richtung der Gründung von weiteren Kleingruppen, weil wir alle wissen, neben dem Gottesdienst ist das einfach wichtig, im persönlichen Kontakt sich gegenseitig zu begleiten. Und dann kann das Wirklichkeit werden, was hier steht, was Timotheus gesagt wird, einen älteren Mann ermahne wie einen Vater, die Jungen wie Brüder, die älteren Frauen wie Mütter, die Jüngeren wie Schwestern. Eine Kultur, sich gegenseitig auch Dinge zu sagen, sich helfen zu können, sich zu ermutigen. Darin möchten wir hier in der Gemeinde wachsen. Was tut die Gemeinde? Sie evangelisiert, die Gemeinde betet, die Gemeinde wächst zusammen und eine Gemeinde ist eine Gemeinde, die das Potenzial des Dienstes hat. Und jetzt ist nur noch die Frage, bin ich dabei? Möchte ich dabei sein? Im Timotheusbrief ist ganz klar, das ist nicht immer nur schön. Es gibt Schwierigkeiten, mit denen man sich da auseinandersetzen muss. Man stößt an seine eigenen Grenzen und man stößt an die Grenzen von anderen. Aber Paulus sagt zu Timotheus, ich wünsche mir, dass du diesen Kampf kämpfst, Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Kind Timotheus, nach den vorausgegangenen Weissagen über dich, damit du durch sie den guten Kampf kämpfst, in dem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen. Und im Timotheusbrief gibt es das dreimal. Ich lese euch das jetzt aus Zeitgründen nicht vor, aber ihr könnt es nach dreimal wiederholt Paulus diese Aufforderung: Steig ein in diesen Kampf, in diese Auseinandersetzung, weil du doch eigentlich weißt, dass sich das lohnt. Und ich weiß, dass wahrscheinlich die meisten, die hier sitzen, das auch sagen würden. Ich glaube, dass es auch viele gibt, die sagen würden, wenn ich das lese nach den vorausgegangenen Weissagungen über dich, dass man mal gestartet ist mit Enthusiasmus, mit Vorhaben, mit Dingen, wo man gespürt hat, das hat Gott mir gezeigt, das hat er mir aufs Herz gelegt. Und ich möchte, dass uns dieser Brief nochmal zeigt, denk nicht, das ist die Vergangenheit gewesen, weil zwischendurch so viel Schwieriges gewesen ist. Leg es nicht zur Seite. Manchmal ist es so, dass wir uns irgendwie einrichten, dass man sagt, okay, pass mal auf, ich habe hier so viel erlebt, ich mache jetzt nur noch das oder ich komme noch, aber das war es auch und ich kann mich nicht mehr da reinbegeben, das ist mir alles so schwierig, da habe ich so schlechte Erfahrungen gemacht. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Paulus sagt zu Timotheus, auch wenn das manchmal ein Kampf ist, aber du weißt doch eigentlich, dass es das Eigentliche ist. Und vertrau doch darauf, dass wenn du dich auf das Wesentliche konzentrierst, dass du auch andere finden wirst in deiner Gemeinde, in dem Volk Gottes, in deiner Stadt. Es geht nicht um diese Gemeinde oder eine andere Gemeinde, aber es geht darum, dass wir die Begeisterung für dieses Thema behalten. Mir tut es wirklich sehr weh. Ich bin ja nun auch schon älter und ich kenne schon viele Leute, für die das Thema Gemeinde irgendwie abgehakt ist. Die sind weiter gläubig, aber sie kommen nicht mehr zu einer Gemeinde oder sind nur so ab und zu Gäste. Jetzt sagte mir jemand zu mir, heute brauchst du ja auch gar keine Gemeinde mehr. Du kannst ja einfach die Predigten, die du im Internet siehst, sind sowieso viel besser. Die Musik ist auch besser. Da kannst du deine Gemeinde auch zu Hause machen. Nutzt das alles, das ist großartig. Aber ich möchte mich immer wieder neu dazu ermutigen lassen, zu sagen, ja, in dieser Gemeinde, die im Alltag angekommen ist, ist Gott gegenwärtig. Dort will er wirken. Und ich darf da hinkommen mit meinen Grenzen, mit meinem manchmal fehlenden Engagement, mit meiner immer bestehenden irgendwie Unehrlichkeit, mit meinen negativen Impulsen. Ich darf kommen, ich darf dabei sein, ich darf Vergebung erleben und ich darf anderen vergeben. Und wenn wir darauf vertrauen, dass das das Haus Gottes ist, und das ist es bis heute, die Pfeiler und der Grundfeste deswegen dessen, was im Leben eigentlich zählt, das ist die Wahrheit, das, was im Leben eigentlich zählt, das hat Gott in diese Gemeinde bis heute reingelegt. Nicht unseretwegen, sondern weil er selbst trotz allem seine Gegenwart verheißen hat. Und ich lade euch ein, dass wir das jetzt mit einem Gebet abschließen. Das Team kommt schon mal nach vorne, hat noch ein Lied für uns. Und dass ihr vielleicht jetzt auch dieses Gebet nutzt, um euch ganz persönlich mit dem, was für euch daran wichtig ist, nochmal Gott anzuvertrauen. Herr Jesus, danke, dass du dieses Haus auf dieser Erde gebaut hast. Du bist derjenige, der dieses Haus gegründet hat, sagt uns das Neue Testament. Du hast es getan, indem du selbst hier warst, indem du alles auf dich genommen hast und für uns gestorben bist. Herr, und ich bitte dich für jeden Menschen, der heute zugehört hat und der weiß, ich habe diesen Schritt noch vor mir, mich ganz in die Arme dieses liebevollen Gottes zu werfen. Und ich möchte dich bitten, dass heute solche Entscheidungen fallen. Herr, und ich danke dir für alle, die heute hier zugehört haben. Ich danke dir für jeden, für das, was er einbringt, für jede Schwester, für jeden Bruder, der hier ist, der mitarbeitet. Ich möchte dich bitten, dass du das Feuer der Begeisterung in uns neu anzündest. Und ich möchte dich bitten, dass du uns zeigst, was die nächsten Schritte sind. Herr, und danke, dass du deine Gemeinde in deiner Hand hältst und dass wir dich immer wieder bitten dürfen, dass du uns hilfst, dass wir uns auf das konzentrieren, was in deinen Augen so wichtig ist. Amen.